Die Enttäuschung könnte kaum größer sein. Die Inflationszahlen in den USA nach wie vor unbefriedigend. Damit die Fed auf durchaus Sparflamme und die EZB zeigt sich auch äußerst zurückhaltend. Was das für die Märkte bedeutet, das werden wir uns jetzt genau anschauen. Damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milad Alt, begrüße Sie ganz herzlich ein weiteres Mal aus einer meiner Lieblingsstädte, nach wie vor aus Buenos Aires. Und es ist ein wunderbarer Herbst. Wir haben nicht ganz 20 Grad, jetzt geht ja schon nicht immer die Sonne unter, aber wir haben nicht ganz 20 Grad und trotzdem die Sonne scheint, blauer Himmel, super angenehm, super mild, so wie es sein soll. Ja, Sie kennen es aus der Werbung, Leben wie es sein soll, und das erlebe ich hier eben auch. Und ich genieße die Zeit hier sehr, freue mich wirklich sehr, dass ich hier auch hier sein darf. Bei all dem, und das muss ich mir dazu auch immer sagen, wenn man sich mit den Menschen unterhält, bei all den Schwierigkeiten, die ich jetzt ja gar nicht hier so habe, fairerweise, die auch natürlich die Menschen hier haben, und das ist eher das Entscheidende daran, nicht ich, sondern die anderen, die hier leben. Es ist nicht einfach, denn wie sagte mir ja auch mein Host vom Airbnb, er sagt mir eben, naja, wir haben eben genau zwei Gesellschaftsklassen. Wir haben einmal die Superreichen, und das sind die, oder Reichen, das sind die, die hier auch im Viertel unterwegs sind. Da sind die Restaurants voll, die Bars, die Cafés. Man hat irgendwie, man hat auch immer Zeit, ja. Und also, die sind auch immer jetzt nicht super voll, aber auch nicht immer super leer, ja. Also, das sind immer genug Leute, die sich daneben auf dem Café treffen, auf dem Wein und eben auch genug Zeit mitbringen. Das sind die einen. Und auf der anderen Seite sehe ich eben natürlich auch in jeder Papiertonne Menschen, die eben dann Kartons raussammeln, Altpapier sammeln, Dosen sammeln, Flaschen sammeln, aber meistens ist es eben Altpapier, oder eben dann so Kleinkram verkaufen, ja, Socken oder gerne auch eben diese Taschentücher, Taschentuchpackung. Ja, und das ist eben die andere Seite der Medaille. Heißt also, entweder man ist reich oder man ist eben arm. Gerne beides auch mit superreich oder superarm. Und das ist eben genau das Problem in diesen Ländern, dass wir eben keine Mittelschicht haben. Und das ist der Unterschied zu Asien. In Asien gibt es eine zunehmende Mittelschicht und die ist in Südamerika praktisch eliminiert. Und das sagen mir auch Freunde aus Venezuela, die eben auch gesagt haben, als es wirklich losging mit der Inflation und auch mit dem Niedergang, das Erste, was weg war, war die Mittelschicht, weil die einfach zerrieben wurde in den Preisen, in der mangelnden Verfügbarkeit und unter diesem gesamten Druck. Und die sind leider nicht aufgestiegen, sondern abgestiegen. Und das ist das Problem, das wir dann immer wieder eben auch so sehen. Aber das sind erstmal meine Beobachtungen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem zu tun, was wir aktuell sehen. Oder vielleicht doch, wer weiß. Aber ich denke, es ist wichtig, auch das zu teilen, weil eben nicht immer alles nur super Party ist und alles ist immer super billig. Das ist es natürlich für diejenigen, die in diesen Ländern leben, gerade mal immer noch nicht. Und das muss man immer wieder auch klar herausstellen. Also, genug dazu. Lass uns direkt mal in die Zahlen reingehen und auch zügig durchgehen, denn ich habe einige Charts mitgebracht, die es durchaus wert sind, auch mal betrachtet zu werden. Also, los geht's mit den Zahlen. Am Mittwoch, und zwar heute, gab es die Verbraucherpreise, die Inflationsrate aus den USA. Wir reden über 3,5 statt erwarteten 3,4 und vor allen Dingen statt vorherigen 3,2. Heißt also, die Inflation in den USA ist zurück. Und das stellt natürlich die Fed vor ein Riesenproblem. Wann geht es jetzt eigentlich mit den Zinssenkungen los? Vom Markt erwartet. Und wir erinnern uns, 6-mal senken wir die Zinsen, easy going, und die Märkte sind abgegangen wie eine Rakete. Und jetzt folgt die Ernüchterung. Ja, das ist so, als ob sie sich hier zwei Flaschen Malbec rein gönnen und dann feststellen, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Und das ist das, was wir jetzt vielleicht so an den Märkten sehen. Das geht insbesondere natürlich auch für die Aktienmärkte. Nichtsdestotrotz, Rohstoffe sind momentan relativ stabil, relativ stark und relativ interessant. Und deshalb werfen wir heute einen Blick auf die Rohstoffe. Dann Öl, lassen wir mal ein bisschen beiseite, weil am Ende der Chart bei Öl ist auch nicht wirklich so interessant. Gehen wir also mal direkt weiter. Was geht es morgen? Also jetzt dann am Donnerstag, wenn Sie das Video sehen. Wir sehen die Zinsentscheidung der EZB, und da greife ich aber schon mal vorweg, es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn die Zinsen gleich bleiben. Heißt also umgekehrt, ich gehe davon aus, die Zinsen bleiben gleich. Und es wird nach wie vor eher so, das ist ein bisschen rumlamentiert, naja, müssen wir mal schauen, mal gucken, man weiß noch nicht so genau. Und das ist eben genauso die Idee, die, naja, die damit letzten Endes auch einhergeht. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die EZB die Zinsen eher senkt als die Fed. vielleicht stimmen Sie mir da auch zu. Ich denke, es liegt auch auf der Hand, wenn wir eben aber auch die Inflationsrate in der Eurozone sehen, wo eine 2 vorm Komma steht und man eher fast schon an die 2,0 rangeht. Da fehlen die Argumente. Diese Argumente hat die FED noch. Die haben nämlich eine steigende Inflation momentan. Und das ist eben dann oftmals halt auch so ein Punkt. Heißt also, der Euro dürfte mehr unter Druck kommen als der Dollar. Und das sehen wir eben aktuell auch in den Märkten und im Chart. Da geht es am Donnerstag nochmal mit den Erzeugerpreisen los, die auch hier steigend erwartet werden. Finde ich auch ganz interessant. Ja, weiß nicht, wann man das angepasst hat, aber eben von 1,6 auf 2,2. Was durchaus auch wiederum, und das sagt ja auch hier ein Zuschauer, hat mir das durchaus auch mal mit reingeschrieben in die Kommentare. Also nutzen Sie auch gerne die Kommentare. Na, ich bin auch immer offen für neue Erkenntnisse oder Input oder Kommentare, die eben einfach mich auch weiterbringen und alle anderen auch. Ja, dass natürlich der Erzeugerpreisindex sich auch dann irgendwann im Verbraucherpreisindex niederschlägt, aus der Natur der Sache, ja, weil höhere Preise werden dann irgendwann halt auch weitergegeben ab einem gewissen Punkt. Ja, das muss man eben auch dazu sagen. Also durchaus ein wichtiger Aspekt. Dazu zählt dann nochmal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da ist natürlich auch wiederum die Frage, gibt es mehr Jobs, weniger Jobs, also werden mehr Erstanträge gestellt oder eben nicht, was wiederum der Indikator für die robuste Wirtschaft ist, oder eben nicht so robuste Wirtschaft in den USA. Damit hat die FED natürlich folgende Situation. Auf der einen Seite eine relativ hohe Inflation im Vergleich international, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine relativ starke Wirtschaft. Ja, das heißt, wenn man diese Zinsen senkt, dann könnte diese Wirtschaft ja richtig befeuert werden. Das will man vielleicht gar nicht. Wenn man die Zinsen aber, hoch lässt, kann man denn mit der Inflation so ein bisschen noch was machen? Vielleicht muss man die Zinsen sogar noch mal steigen. Also schwierige Geschichte und sicherlich schwierig für die Marktteilnehmer, das entsprechend einzupreisen aktuell, was wir eben wiederum sehen, große Unsicherheit hier an den Märkten, was das Ganze angeht. Dann aus Deutschland nochmal Verbraucherpreisindex, 2,2% wird erwartet. Da haben wir schon gesehen in den vergangenen Tagen, dass das durchaus auch der Fall ist. Und damit gehen wir mal direkt in die nächste Woche rein. Da warten am Montag die Einzelhandelsumsätze. Hier geht eben auch wiederum der Aspekt da rein. Große Überraschung dürften neue Preis- oder Einpreisungen nach sich ziehen. Schwankungen im Normalbereich eher sind schon eingepreist und das dürfte dann jetzt auch keine große Überraschung mehr sein. Die Konjunkturerwartung für Deutschland am Dienstag durchaus interessant. Ich halte mich da bedeckt. Ich habe mittlerweile dann auch keine Idee mehr dazu. Ich bin auch nicht wirklich so mehr da mit meinen Ohren dabei. Ja, es ist schwierig. Ja, Deutschland, Rezessionstendenzen, sind die schon wirklich vom Tisch? Man weiß es nicht. Und von daher bin ich selbst gespannt, was die Konjunkturerwartungen mit sich bringen. Eins dürfte sicher sein, der Markt wird es eingepreist haben. Und auch hier gibt es große Abweichungen von den Erwartungen. Wird es Preisanpassung nach sich ziehen? Ansonsten eher dann wahrscheinlich auch ein Non-Event. Oder unter dem Aspekt, die Hosse nährt die Hosse und die Base nährt die Base. Was dann wiederum bedeutet, dass da wir momentan eher so einen Umkehrungspunkt haben, dass das im Zweifelsfall sogar den Markt nochmal nach unten drücken könnte. Dann am Mittwoch aus der Eurozone, Verbraucherpreisindex, hier die Inflationsrate 2,4 haben wir, 2,2, 2,0 und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Sobald da 2,0 steht, gibt es aus meiner Sicht kein Argument mehr seitens der EZB, die Zinsen höher zu halten, weil das im Endeffekt das Ziel ist die Preiswertstabilität bei 2% Inflation. Auch das muss man sich mal klar machen. Ja, das nennt sich dann Stabilität, wenn man permanent eben 2% verbrennt. Aber okay, das ist eben die Politik dahinter. Aber wenn das dann dementsprechend das Ziel ist und auch erreicht wird, dann ist es relativ klar, dass das der Markt dann dementsprechend halt auch einpreist und auch sehen will. Dann nochmal aus den USA, Arbeitslosenhilfe, dann nochmal den Herstellungsindex, Verkäufe bestehender Häuser, alles Indikatoren, um die wirtschaftliche Fähigkeit oder wirtschaftliche Stärke der USA nochmal darzustellen. Da darf man auch gespannt sein. An der Stelle nochmal der Hinweis, bei all diesen Daten, die durchaus wichtig sind, ist es immer angebracht, wer Intraday handelt, sich auch gerne mal etwas bedeckt zu halten und dann an der Stelle halt auch mal vielleicht die Füße still zu halten. Mit den Worten, lass uns direkt in die Charts reingehen. Wie sollte es anders sein? Wir starten mit dem Dollarindex und Sie sehen es selbst. Ich bin zwar davon ausgegangen, es wird noch ein bisschen abtauchen, ausgehend von der leichten Unsicherheitskerze in der Vorwoche, aber die aktuelle Woche macht es eigentlich klar, der Dollar gewinnt an Stärke. Ja, die Idee war ja, dass wir so ein bisschen kurz korrigieren und vielleicht auch diese Aufwärtstrendlinie, die ja nicht ganz sauber liegt, nochmal testen, um dann abzuprallen. Aber momentan sieht es eher danach aus, als ob wir uns diese Richtung erspart haben und eigentlich direkt weiter nach oben ausgebrochen sind. So, und das ist im Endeffekt das, was wir jetzt auch weiter verfolgen können. Ja, wir stehen jetzt hier kurz vor dem Widerstandsbereich bei rund 105,50. Da mag es nochmal einen Rücksetzer geben, aber ich kann mir eben wirklich vorstellen, auch unter Anbetracht der genannten Zahlen, die jetzt dann auch nochmal anstehen, dass der Dollar hier nicht wirklich weit und tief korrigiert, sondern relativ zügig weitergeht, 106,50, 107. Und Sie sehen es, da wartet der nächste Widerstandsbereich und da muss man eben gucken, inwieweit tatsächlich der Dollar noch so stark ist, um da sofort durchzubrechen. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, sondern ich gehe davon aus, dass wir hier nochmal korrigieren. Das muss nicht zwangsläufig auf die 105,50 sein, das kann dahin gehen. Aber dann kann man natürlich auch so sagen, kann man hier ein bisschen mit der Linie spielen. Das kann auch mal die 105,80, 106 sein. Ja, dann haben wir eine relativ moderate Korrektur. Ja, also alles ist hier an der Stelle möglich. Und das muss man dann eben entsprechend beobachten. Und dann geht eben die Frage in den Raum, wie könnte es denn weitergehen? Denn natürlich haben wir auch hier durchaus schon mal so ein Hoch gesehen bei rund 114,70, also 74,5 um genau zu sein. Und ob wir da jetzt natürlich hinkommen, ist noch eine andere Geschichte, aber ich sehe die 107 durchaus auch als realistisch an und dann muss man an der Stelle das Ganze weiter beurteilen. Tun wir natürlich auch, weil wir uns bis dahin sicherlich noch mehrfach gesehen haben. Mit den Worten können wir zum Euro gehen und wir sehen Euro zum US-Dollar, der Euro fällt stark gegenüber dem Dollar und auch das ist eher so die Idee, die ich hier hatte. Ja, also ich bin ja immer eher davon ausgegangen, jetzt können Sie natürlich sagen, Mensch, der Alt, immer der Euroskeptiker. Jetzt habe ich aber natürlich Volkswirtschaftslehre studiert und schon mein Professor war damals eine Einführung. Ja, ich habe ja in den 90er Jahren studiert. Ja, also ich habe ja die Einführung wirklich begleitet mit meinem Prof. Er hat es ja schon von Anfang an gesagt, dass das nicht wirklich eine gute Idee ist. Und das sehen wir eben halt auch. Man lebt ja immer noch der Euro, so ist es ja nicht, aber es ist halt auch nicht wirklich der stabilste. Nichtsdestotrotz bin ich eher davon ausgegangen, dass wir uns vielleicht seitwärts bewegen, nochmal hier abprallen oder direkt runterlaufen. Aber alles im Endeffekt mit dem gleichen Ergebnis. Eher schwach im Euro, eher stärker im Dollar und danach sieht es eben auch aus. Und es bewahrheitet sich tatsächlich das dritte Szenario, das eigentlich am schlimmsten ist für den Euro, dass nämlich der Euro direkt abdreht und damit im Endeffekt auch der Weg frei ist auf die 105,20, 25, 30. Ja, wo wir hier eben einfach diesen Bereich haben und an der Stelle bewegt sich das Ganze jetzt halt. Ja, also das ist der Weg, der für den Euro jetzt vorgezeichnet ist und Sie sehen es, da ist nicht mehr viel, was an Haltepunkten ist. Ja, da kann man sich vielleicht so ein bisschen mal so einen Unterstützungsbereich wünschen, mag auch mal kurz halten, vielleicht sogar nur Intraday, aber im Großen und Ganzen ist hier im Endeffekt der Drops gelutscht, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und damit haben wir ausgehend von 107,50 Platz bis 105,20. Also durchaus eine gute Strecke, die man vielleicht nicht mal am Wochenchart handeln möchte. Aber wenn wir in den Tageschart gehen, gibt es hier eben dann durchaus nochmal Aspekte, dann vielleicht auch mit dem Pullback zu rechnen. Den kann man aus dem Tageschart beobachtend herleiten oder dann aus dem Stundenchart. Na, sowas in dem Bereich, um einen Einstieg zu finden, sich entsprechend abzusichern, um einfach diese Abwärtsbewegung halt mitzunehmen. Das wäre so eine Idee, die man mal für sich prüfen kann. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen und ich habe es Ihnen ja gesagt. Ja. Ja, natürlich, es hat ewig gedauert, aber jetzt sind wir aktuell, jedenfalls, ich schiebe das mal zur Seite, sonst nervt das hier dauernd. Jetzt sehen wir ja an der Stelle der Durchbruch, da ist er. Jetzt reden wir natürlich am Mittwochabend 23.23 Uhr deutsche Zeit oder europäische Zeit. Da ist ja noch lange nichts entschieden, weiß ich auch. Aber, und das ist eben das Aber, es kann doch durchaus ein Stück weiterlaufen. Ja, da haben wir nochmal 2 Tage, um dann vielleicht zu korrigieren, idealerweise dann auch von oben abzuprallen. Sollte das geschehen, sollte das passen, dann ist tatsächlich auch der Durchbruch geschafft. Und dann ist der japanische Yen an der Stelle erstmal deutlich schwächer als der Dollar. Und dann darf man davon ausgehen, dass durchaus der Dollar noch ein bisschen weiterläuft. Jetzt lege ich das ja wieder ran mit all den Linien. Und dann reden wir sicherlich über die 1,60. Das ist das, was dann unmittelbar als nächstes folgen dürfte, natürlich mit den entsprechenden Sprüngen, das bleibt ja dann nicht aus, kann sich auch ein bisschen hinziehen, aber das wäre so die Idee, die ich hier am ehesten verfolgen würde und auch letztendlich am ehesten so sehe. Und wenn man ganz aggressiv ist, und dann mache ich es nochmal ein bisschen größer, na, wenn man ganz aggressiv ist, dann könnte man tatsächlich hier als Stop-Loss diesen Bereich bei rund 150,80, ich würde ein bisschen weniger aggressiv sein, weil 70 rangehen, aber ein paar Pips noch Platz, ja, oder sogar 50, um dem Ganzen so ein bisschen Raum zu geben. Aber das wäre so eine Möglichkeit, um dann hier aggressiv reinzugehen, natürlich mit der höheren Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden. Auf der anderen Seite wartet dann natürlich ein etwas größeres Chance-Risiko-Verhältnis, als wenn man den Stop-Loss unter das vorangegangene Tief legt. Ja, das wäre dann nämlich hier im Bereich bei rund 146,40 vielleicht. Und Sie sehen selbst, dass das natürlich ein eklatanter Unterschied ist. Und wie gesagt, keine Empfehlung. Ja, ein Hinweis, es wäre sehr aggressiv, hohe Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden. Aber wer sowas dann dementsprechend spielen will, so wäre das dann dementsprechend zu verfolgen. Gehen wir zum Pfund, zum US-Dollar. Und man könnte fast sagen, endlich. Ja, endlich entscheidet sich das Pfund, seinen vorbestimmten Weg zu gehen, nämlich nach unten zu laufen. Ich bin ja zuletzt davon ausgegangen, dass es maximal noch seitwärts läuft. Jetzt gehe ich davon aus, dass das Pfund sich vielleicht überschwinge. Aber ich will nicht sagen mit Gewissheit, die gibt es halt natürlich nicht, das wissen Sie. Aber durchaus mit der höheren Wahrscheinlichkeit nach unten bewegt. Und da reden wir ja auch hier über den Bereich bei rund 1,22, 1,21,50, 1,21. Ja, je nachdem, das dürfen wir uns hier als Kursziel nehmen. Und Sie sehen selbst hier aus dem Chart heraus, selbst wenn man dann sagt, okay, ich gehe einfach direkt hier rein, der Stop-Loss liegt dann eher auch aggressiv über dem Hoch der aktuellen Woche. Und da muss man eben schauen, ja, ob das eben wirklich passt, ob der Markt mitspielt oder eben nicht. Aber das wäre so eine Idee hier aus dem Abroller vom 20er, vom kleinen Durchschnitt 20 und auch der Idee folgend hoch, tief, tieferes Hoch und dann automatisch das tiefere Tief, der Durchbruch auch durch die Range. Ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht so einen Fehlausbruch hinlegt, deshalb der Stop-Loss da, sehr aggressiv. Aber das wäre so eine Idee, die man sich dann mal etwas genauer anschauen kann. Ja, und die gleiche Richtung schlägt auch der australische Dollar ein, auch hier geht es in die gleiche Richtung, die gleiche Idee, nämlich gen Süden. Und das habe ich schon eingezeichnet, deshalb habe ich hier gar nicht mehr viel zu tun. Und Sie sehen aber auch hier, es gab in der Vorwoche dann durchaus eine grüne Kerze, dann mal der Move nach oben, ja, Eröffnung, also Schlusskurs, Eröffnungskurs, dann der Move nach oben und jetzt ging es direkt wieder runter. Und spaßeshalber schauen wir mal in den Tag rein und es ging genau heute. Heißt also, die Inflationszahlen, die waren der ausschlaggebende Faktor, da wurde das Porzellan zerschlagen, da war der Elefant im Porzellanladen unterwegs und das ist genau das, wo nicht mal die Fed, die hat noch gar nichts gemacht dazu, aber die Inflation dem Ganzen erstmal den Stecker gezogen hat und das ist die Situation, auf die wir jetzt überall schauen und das ist das, was dem Dollar erstmal Auftrieb geben dürfte und zwar über alle anderen Währungen hinweg. Und deshalb auch hier eher die Idee, dass man dann auf den fallenden Euro, fallenden australischen Dollar geht gegenüber dem US-Dollar. Auch hier das Kursziel 0,63, 0,6320, so in dem Bereich, also auch der untere Bereich. Und da muss man an der Stelle schauen, ob es tatsächlich nicht noch eine Etage tiefer geht. Das wird sich dann entscheiden. Idealerweise nicht sofort, nicht direkt, sondern da darf nochmal eine Korrektur kommen. Und dann kann man ja schauen, ob man von dort wieder weiter short geht. Dann auch hier, ich habe mir überlegt, nehme ich es raus oder lasse ich es drin, aber es ist einfach auch mal erwähnenswert, dass der Dollar sich sogar gegenüber dem Schweizer Franken durchsetzt. Ich bin auch hier davon ausgegangen, dass wir von der letzten Woche noch runterlaufen, hier den Bereich um rund 90, 89 Rappen dementsprechend testen, um dann anzusteigen. Das haben wir nicht gemacht, jetzt sind wir direkt angestiegen. Und wir laufen idealerweise hier auf Schlusskursbasis durch diesen Widerstandsbereich, der natürlich auch noch ein bisschen weiter liegen kann. Sie sehen es auch hier, bin ich ein bisschen flexibel. Sollte das alles so klappen und passen, dann gehe ich auch eher davon aus, dass wir uns hier über Schwünge maximal auf die 0,94 bringen, also 94 Rappen, 0,94 Franken bringen. Da wartet ein riesiger Widerstandsbereich. Sie sehen es, der hat schon ein bisschen Geschichte. 2020, was haben wir hier? Du Schande. Ja, Sie sehen es. Also, der hat eine Geschichte, dieser Widerstandsbereich. Ja, da kann man sagen, hier so in dem Dreh bewegt sich dann das Ganze. Und wer dann noch long ist, ist an der Stelle sicherlich gut beraten, über eine Gewinnmitnahme nachzudenken, weil ich einfach davon ausgehe, dass hier natürlich die Marktteilnehmer die Reißleine ziehen, dass hier vielleicht sogar die Schweizerische Nationalbank dann dementsprechend sagt, jetzt reicht es aber auch langsam mal hier mit dem Dollar und sich entsprechend hier aktiv zeigt. Ja, das ist natürlich eine reine Spekulation, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, sich diesen Bereich hier genauer anzuschauen und genauer zu notieren, weil der eben nicht nur 3 Tage alt ist, sondern Jahre, ja, und damit immer wieder auch zur Disposition stand. Also einer der wichtigsten Bereiche rund um die 0,9450 plus minus. Ja, da darf man sich genauer mal hinschauen. Der Schweizer Franken bleibt dabei, denn auch hier ist immer wieder mal der Wunsch Euro zu Schweizer Franken. Und hier sind wir deutlich weiter als jetzt zum Beispiel schon beim Dollar zu Schweizer Franken. Also der Euro, und ich finde es einfach nach wie vor schön, Sie kennen ja vielleicht meine Strategien, das nenne ich Double Touchdown, die Wendeformation, W wie Wende. Ja, gibt es natürlich auch von der anderen Seite, heißt dann auch Double Touchdown, aber eher M-Formation. Aber das ist so die Idee, eben hier wirklich über Hoch, Tief, höheres Hoch, Durchbruch, höheres Tief, Durchbruch, automatisch höher hoch. Sie können es auch 1, 2, 3 Trendwende, Formationen nennen, wie auch immer. Auf jeden Fall zeigt es deutlich, erstens funktioniert oft genug jedenfalls und tritt auch häufig auf, wenn man es genauer anschaut. Ja, Sie sehen es hier, Sie sehen es hier von der anderen Seite. Ja, das ist alles die gleiche Systematik. Und ich finde es immer wieder ganz spannend, hier eben schön ausgeprägt. Ne? Da könnte man eben so, das ist die Idee, hier unterhalb oder oberhalb dieses Fasthammers einsteigen, um dann den gesamten Move mitzunehmen. Tja, was sehen wir hier aktuell? Wir sehen immer wieder, und das ist vom Ausgehen von dem Widerstandsbereich, Distributionslunden, aber der Markt läuft einfach weiter. Der Euro bleibt auch hier stärker. Es ist natürlich die Frage, kann sich der Euro tatsächlich behaupten, über die längere Zeit, nicht nur, dass wir hier jetzt am Widerstandsbereich irgendwo mal ankommen, ja, da wartet ja schon so einiges, auch wenn wir einiges schon so überschritten haben, aber so in dem Dreh, ja, da haben wir ja noch einiges, was da wartet, Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt ist die Frage, was macht die EZB? Ja, reden wir über Zinssenkung? Wann reden wir über Zinssenkung? Reicht das tatsächlich dann noch für den Euro, um stärker als der Schweizer Franken zu sein? Deshalb kann ich mir vorstellen, am ehesten hier, dass der Euro relativ zeitnah abdreht, dass es vielleicht gar nicht mehr bis an die Parität ranschafft, sondern irgendwie, und da darf man gerne auch auf die M-Formation achten, also das Äquivalent hierzu, und um dann eben wieder abzudrehen und dann eben tatsächlich auch wiederum den gesamten Marsch nach unten durchzuziehen. Muss nicht unbedingt sofort geschehen, aber das wäre so die Idee, die ich hier am ehesten halt dann dementsprechend vertrete. Muss man mal gucken. Ich meine, die Schweizerische Nationalbank war jetzt auch nicht ganz untätig, was die Zinsen anging. Aber ich glaube, die EZB muss und wird sich deutlich stärker engagieren und deutlich stärker zeigen, wenn sie denn dann endlich mal anfängt damit. Gehen wir endlich mal in die Edelmetalle. Wir sind beim Gold und beim Gold gab es ja 2 Möglichkeiten. Ja, also eigentlich, naja, schon, dass es weitergeht, aber eben, dass es auch erstmal korrigiert. Und das war so die Idee, dass ich dauerhaft in der Zukunft Gold über 2.100 Dollar sehe. Eigentlich passt das hier. Ich kann es auch direkt stehen lassen. Wir sehen Gold aktuell etwas schwächer. Der Markt kommt zurück, ist auch mal ganz gesund. Und ich würde hier durchaus mal in den Bereich von rund 2.290 und 2.300, 2.280, 70, 60. So in dem Bereich würde ich mal die Augen aufhalten, ob der Goldpreis dann schon wieder dazu neigt, gekauft werden zu wollen, also Gold. Ja, also merkwürdige Formulierung, aber ja, ich würde einfach mal schauen, ob es Kaufsignale gibt. Vielleicht hört sich das besser an. Also das ist so die Idee, die ich hier mit dem Gold verbinde. Was ich jetzt auf keinen Fall tun würde, wäre jetzt noch zu kaufen, weil der Markt eben einfach unsicher ist. Hier muss auch erstmal der Inflationsschock eingepreist werden. Ja, da können wir natürlich sagen, okay, Gold, Inflationsschutz auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich auch wiederum die Frage, ja, aber wenn es denn kein billiges Geld gibt, was soll denn dann investiert werden? Wovon soll dann so eine Rallye noch befeuert werden? Ja, das sind so die beiden Fragen, die im Raum stehen und das ist das, was wahrscheinlich jetzt den Markt auch erstmal beschäftigt. Und wir sehen auch hier im Tageschart, dass Gold genau heute eben den Schlag bekommen hat. Da gab es erstmal gewisse Unsicherheiten. Spinning Top hier von Shooting Star, genau. Heute Bearish Engulfing. Also wer hier noch nicht die Signale erkannt hat, der wird sicherlich die Gelegenheit dann bekommen, zu einem schlechteren Preis auszusteigen, seine Gewinne mitzunehmen. Wer jetzt hier erstmal geduldig bleiben will, der kann in dem Bereich bei rund 2300 bis 2250, sowas in dem Dreh, wenn es wirklich ganz schlecht läuft für Gold, gut für die Käufer, 2225, 30, sowas in dem Bereich, dadurch aus mal schauen, inwieweit es Kaufsignale gibt, um sich dann entsprechend zu engagieren. Silber ist natürlich auch spannend. Silber hat den Durchbruch geschafft, hier durch den Bereich bei im Hoch hier bei 27,50, runde mal auf. Da sind wir durch, aber wir sehen eben auch, dass Silber hier momentan zwar Stärke hatte, aber es auch in der aktuellen Woche noch schwer hat. Das ist die Woche nicht vorbei, aber wir sehen eben, heute auch gab es den Schlag. Und es ist die Frage, können die Marktteilnehmer genug Stärke aufbringen, um Silber wieder zurückzubringen auf die rund 30 Dollar, was ein Riesen-Move wäre. Weil wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit, ja im Februar, darüber unterhalten, ob Silber nicht hier nach unten kippt. Und jetzt sind wir eben nahezu bei 30 Dollar. Also wir haben ungefähr fast 8 Dollar, sagen wir mal 7 Dollar gut gemacht, was ein Riesenschritt ist. Ja, wenn man von 22 auf 7 kommt, dann redet man über, na, mal eben, also ihr könnt selber rechnen, 30%. Genau. So, was schon mal ein Riesenmove ist. So, also grob gerundet, ja, ich bin hier kein Taschenrechner, aber grob gerundet, so um die 30% dürfen das dann sein. Wir schauen auch hier mal in die anderen Zeitfenster. Dann ist natürlich die Frage, wenn wir beim Gold über Allzeithochs reden, tun wir das auch beim Silber? Und da kann ich sagen, nein, tun wir nicht. Denn hier reden wir über die rund 50 Dollar. Ja, was haben wir hier im Hoch? 49,82, also rund 50 Dollar. Da sind wir noch weit von entfernt. Jetzt nicht mehr die Hälfte, ja, die haben wir schon hinter uns, aber da ist noch gut Raum. Und deshalb, selbst wenn der Durchbruch hier durch die 30 klappt, warten spätestens bei rund, nicht da, spätestens bei rund 34,50, sagen wir 35 Dollar, die Bären wieder auf Silber, um, naja, entsprechend abzuverkaufen. Vielleicht gibt es ja sogar noch irgendwelche Schieflagen aus 2012, wer weiß, die dann eben darauf warten, halt entsprechend aufgelöst zu werden. Also das sind dann Widerstände, die durchaus auch nicht zu verachten sind. Ja, da kann man, die kann man sich schon mal hier so in den Chart markieren. Wer bis dahin aber hält, dürfte erstmal auf schönen Gewinn sitzen. Ja, stellen Sie vor, Sie wären hier dann irgendwo eingestiegen, dann sollte es auf jeden Fall passen. Dann darf man auch mal Kasse machen und abwarten, was im Endeffekt passiert. Das also mal dann dazu. Und mit der Idee gehen wir mal in den nächsten Rohstoff, nämlich ins Öl. Und beim Öl können wir es kurz und knapp machen. Öl bewegt sich nach wie vor sehr zögerlich, aber konsequent nach oben. Ich wäre hier nach wie vor skeptisch damit, mich im Tages- oder zumindest im Wochenchart groß zu engagieren. Nummer 1 und Nummer 2, wir hängen einfach irgendwo, für Trader jedenfalls, an uninteressanten Bereichen. Es wird ja dann immer interessant zu gucken, was passiert eigentlich hier oben mit diesen Widerstandsbereichen bei rund 93, also irgendwas, alles um ab 90 Dollar, da darf man mal gucken, was passiert da. Oder was passiert eben alles in dem Bereich so um die 72 bis 70 Dollar, was passiert da? Jetzt sind wir hier irgendwo mittendrin und damit ist es eigentlich uninteressant. Ja, der nächste Widerstand wartet noch ein bisschen und selbst wenn der Markt jetzt hier so ein bisschen korrigieren sollte, ja, wonach es momentan auch aussieht, warten hier eben dann entsprechende Unterstützung und das ist nicht wirklich interessant. Interessant wird es hier oben und interessant wird es eben dann da unten. Alles andere kann man sich anschauen und dann gerne weitergehen. Zum Beispiel zum Kaffee. Ich habe Ihnen Kaffee mitgebracht, nicht nur, weil ich selber gerne mal einen Kaffee trinke, sondern auch, ich hatte Ihnen ja zuletzt immer mal auch Kakao vorgestellt und natürlich ist Kakao, ich meine, die Pflanzen, ja, zumindest soweit ich das weiß, Sie dürfen mir gerne auch noch ein paar Insights mit da reingeben. Gab es ja auch zuletzt hier so einen Kommentar über Chile. Und ich werde es überprüfen, wenn ich nach Chile gehe, auch wenn ich eher in Rapa Nui dann bin, ein paar Tage in Santiago, aber sei es drum. Ja, ich werde zumindest mal jemanden fragen vor Ort. Wenn Kakao so stark angezogen ist, weil eben einfach die Pflanzen da unter Beschuss standen, also einfach Ernteausfälle gab, dann kann es sicherlich auch Auswirkungen haben auf Kaffee, ja, weil es oftmals dann gleiche Gebiete sind oder ähnliche Gebiete, ähnliche Regionen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Farmer, aber kann man sich das durchaus vorstellen. Und Sie sehen es, ja, Kaffee ist stark, gerade in der vergangenen Woche, in der aktuellen Woche praktisch gar nichts. Da muss man sich erstmal hinsetzen und einen Kaffee trinken. Nichtsdestotrotz, wie geht es jetzt hier weiter? Es kann sein, dass wir hier nochmal korrigieren, entweder auf den Bereich auf die 206 oder eben nochmal auf die 200, diesen Ausbruchsbereich testen. Aber wenn das erfolgreich gelingt, dann ist nämlich auch hier für Kaffee und bei allem Scherzen, ja, das ist hier für Kaffee der Weg nach oben frei. Und dann reden wir als nächstes über 260 in den Schwüngen als Kursziel. Ist gar nicht so abwegig und zeigt eben auch nach wie vor, dass auf der einen Seite hier natürlich eher so seitwärts das Ganze so gelaufen ist, nach so einem Hype hier vielleicht in 2011, aber wir eben doch hier auf einem ganz guten Weg wieder nach oben sind. Jetzt kann man natürlich sagen, wie investiere ich am besten in Kaffee? Sie können sich natürlich den Rohstoff selbst hinlegen, schon geröstet und gemahlen. Ja, sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung, aber auch natürlich dann dementsprechend über CFDs, ja, zum Beispiel auch bei Swissquote, logisch, über den Future oder eben über Aktien. Ja, jetzt können Sie sich halt überlegen, wie kann das dann dementsprechend umgesetzt werden? Na, wo können Sie es machen? Ob das jetzt Starbucks ist oder eine andere Aktie, würde ich nicht unbedingt auf ein Kaffeehaus gehen, aber vielleicht ein Kaffeeproduzent, vielleicht profitiert der ja von steigenden Preisen. Ja, wer weiß. Zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos. Ja, auch die Kryptos tun sich schwer. Ja, ich bin nach wie vor erstaunt, was das eigentlich für ein Ausdruck ist. Also die Kryptos haben es nicht leicht momentan. Wir bewegen uns seitwärts, seit mehreren Wochen, seit Mitte März. Da geht es mal rauf, runter. Ja, Sie sehen es hier, Hanging Man, dann haben wir den Shooting Star hier oben. Und dann haben wir wieder so einen Ausbruchsversuch, der wird sofort konterkariert. Dann geht es nochmal nach oben. Die Idee war da, aber dann gab es nochmal die Inflationszahlen. Ja. Und damit auch verbunden die Frage, naja, gibt es denn wieder günstiges Geld? Kann man wieder ein bisschen zocken, ja, kann man wieder ein bisschen was machen. Was sagt uns das? Das Gleiche gilt im Endeffekt auch für Ethereum. Das sagt uns hier mehreres können wir hier rauslesen. Nummer 1, die Marktteilnehmer wollen sich nicht vom Bitcoin trennen. Klare Aussage, klare Idee. Ich meine, Sie sehen es, das wird sofort wieder gekauft. Buy the Dip ist hier nicht nur eine Theorie, das ist gelebte Praxis. Wenn verkauft wird, gibt es sofort Hände, die zugreifen. Und es wird auch nicht viel verkauft. Sie sehen es, es sind ja relativ kleine Kerzen im Verhältnis zu dem, was wir hier vorher gesehen haben. Wir bewegen uns auf einer so einer Linie. Ja? Sie können es zusammenfassen, ganz enge Spanne, wenn wir Schluss- und Eröffnungskurse zusammenlegen. Und das ist für mich eine ganz, ganz klare Aussage. Im Endeffekt, der Markt wartet jetzt eigentlich nur auf die Rechtfertigung, weiter zu steigen. Ja, also diese Korrektur. Es gibt ja genau zwei Möglichkeiten, eine Korrektur zu machen, preislich und zeitlich. Und das ist eine zeitliche Korrektur. So, jetzt ziehen die Durchschnitte, der Durchschnitt zieht hier ran. Wenn Sie andere Durchschnitte nutzen, werden Sie sehen, die laufen alle jetzt so langsam an den Kurs ran. Und ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich in ein, zwei Wochen, ja, vielleicht auch mit dem Halving, wo jetzt alle drauf warten, dass dann dementsprechend der Kurs wieder anzieht, weil momentan kein Verkaufsinteresse ist. Und wenn das jetzt nicht da ist, obwohl Unsicherheit herrscht, wir reden über Inflation, billiges Geld fehlt momentan, ja, das ist ja kein Dauerzustand, aber momentan, Halving steht bevor und keiner zieht sich zurück, ja, dann ist das aus meiner Sicht bullish. Und bullish bedeutet, und ich nenne die Zahl einfach mal, nur damit wir uns darauf verständigen können, weiter über die 80, auf die 90, über die 90 rüber auf die 100. Bei 100.000 darf man sich da mal Gedanken darüber machen, ob man nicht doch mal Gewinne mitnimmt, weil das wahrscheinlich alle machen werden, weil das so die große magische Zahl ist und im Endeffekt die Rallye so steil, so schnell war, seit Januar ging es ja eigentlich los, ja, seit Januar ging es los, dass dann sicherlich viele Kasse machen, ja, denn wer bei 40.000 nochmal eingestiegen ist, der lässt sich die 60.000 nicht wieder nehmen. Ja, würden Sie nicht machen, würde ich nicht machen und dementsprechend ist es relativ einfach nachzuvollziehen, dass bei 100.000 die Uhren einfach noch neu gestellt werden und deshalb, das ist so die Idee, die ich hier mit dem Bitcoin verfolge und nach dem Bitcoin kommt Ethereum und Ethereum hat das Gleiche, nur eben auf einem anderen Level, wir sind nicht auf dem Allzeithoch, sondern wir quälen uns, ja, so kann man es sagen, Wir quälen uns auf dem Vorallzeithoch entlang, hangeln uns hier seitwärts. Die Idee war auch hier eigentlich das letzte Mal eigentlich ein bisschen defensiver schon noch als beim Bitcoin, dass wir eigentlich ein bisschen runterlaufen, um dann wieder hochzugehen. Aber die Korrektur läuft hier auch eher seitwärts und damit eigentlich auch klar oder von der Wahrscheinlichkeit eher klar, dass wir dann doch eher nach oben ausbrechen, als dass wir nochmal deutlich nach unten dippen. Ja, das ist zumindest so die Idee, die ich hier momentan aktuell so verfolge. Und damit kann man eben auch sagen, dass zumindest mal die Idee von 5.000 im Raum steht, sobald hier wieder so ein bisschen reisig in die Flamme gelegt wird. Und dass es dann eben ja, der entscheidende Impuls werden kann. Kann zeitgleich mit dem Halving passieren, ja, wo der Markt draufschaut. Dann geht es natürlich um die Frage ETF. Ja, gibt es den Ethereum-ETF? Auch da, da dürfen Sie beim Kollegen Fayez auch mal durchaus mit reinhören. Ja, der Fayez, der erzählt, der hat da natürlich auch intensivere Insights, ja, als das, was ich hier mal so vor mich hin plaudere. Ich schaue ja mehr so auf die Charts, aber wenn Sie beides mal kombinieren, glaube ich, bekommen Sie da ganz gute Ideen, ganz gute Aspekte, was hier so mit den Kryptos passiert. Aus meiner Sicht sind die 5000 auch greifbarer, deutlich greifbarer, als dass es hier vielleicht sogar die 2500, 600 nochmal in Frage kommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit eher aus meiner Sicht auf den steigenden Preisen. Gut, gute Aussichten also für Gold, Silber, für Kryptos, für Kaffee, für den Dollar, aber für den Euro nicht, für das Pfund nicht, für den Yen nicht, für den australischen Dollar nicht und mit einigen Diskussionen und Verhandlungen vielleicht einigermaßen okay für den Schweizer Franken. Wird sich zeigen. Das ist so das Fazit, das ich hier so ziehen kann. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Restwoche. Ist ja nicht mehr so weit bis zum Wochenende, also dementsprechend schon mal ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Montag. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich bin dann weiterhin nochmal in Buenos Aires, so die letzten Tage. Es wartet dann auf mich, verrate ich Ihnen am Montag, auf welches Konzert ich dann am Dienstag gehe. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.